Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Echtzeitfolge mit Martin Böttcher. Und mit viel, viel Wasser. Wasser, das ist ja der Stoff, aus dem das Leben ist, sagt man so. Und ist ja auch wirklich was ganz Besonderes. Dieses flüssige Etwas, nicht fest, nicht gasförmig, irgendwas dazwischen. Was sonst noch besonders ist am Wasser, was wir Menschen damit so anstellen, das kann man hier dann also erfahren. Ein Thema, vier Facetten. Wir sprechen über die Angst vor tiefen Gewässern. Wir tauchen, wir klären Bekleidungsfragen im Wasser. Und wie das Meer schmeckt, das interessiert uns auch. Freuen wir uns drauf, oder? Wobei, Wasser hat ja auch so seine problematischen Seiten, vor allem dann, wenn wir Menschen zuschlagen. Wir müllen den Planeten zu und damit auch die Meere, die Flüsse und die Seen. Was tun? Zum einen natürlich nicht mehr so viel Müll produzieren, zum zweiten diesen Müll gefälligst richtig entsorgen und drittens, da wo das Unglück schon passiert ist, da müssen wir ihn wieder rausholen. Karin Bench über einen Mann aus Uganda, der das im Alleingang versucht, im Viktoriasee, dem größten See Afrikas.
Der Viktoriasee in Uganda, ein schöner, großer See, der drittgrößte See der Welt. Hier lebt Agrey Dravule, 25 Jahre. Er hat ein Problem, denn sein geliebter Viktoriasee wird immer mehr zu einer Müllhalde. Vor allem Plastiktüten, Plastikflaschen und alte Fischernetze treiben im Wasser. Fische verheddern sich darin und verenden. Irgendwann sinkt der ganze Müll hinab und wird zu einem Plastikmüllteppich auf dem Grund des Sees. Agrey ist Profitaucher, hat für Fischfarmen gearbeitet, auch für die Marine. Und er ist Umweltaktivist. Der junge Mann will nicht länger zuschauen, er beschließt, etwas zu tun. Er wird Mülltaucher vom Viktoriasee. An Wochenenden fährt er in eines der zahlreichen Fischerdörfer rund um die ugandische Hauptstadt Kampala, um in seiner Freizeit nach Abfall zu suchen, vor allem nach Plastikmüll. Agrey zieht die Taucherausrüstung an, fährt mit einem kleinen Boot auf den See hinaus, setzt sich auf den Rand des Bootes und lässt sich hintenüber ins Wasser fallen. Er taucht ab. Doch nicht einmal 2 Minuten später taucht er wieder auf und hat eine ganze Handvoll altem Plastikmüll hochgeholt.
Das bedeutet, es gibt viel Müll unter Wasser. Der muss rausgeholt werden. Und die Leute hier müssen immer wieder dafür sensibilisiert werden, wie gefährlich der Müll für unsere Umwelt ist, besonders für das Wasser. Und wie sehr all das die Zukunft des Ökosystems im Viktoriasee bedroht.
Kann affect the future.
Etwa 50 Säcke voller Plastikmüll hat Agrey Dravule bereits aus dem Viktoriasee geholt. Aber das Problem liegt tiefer. Hier gibt es keine städtische Müllabfuhr, sondern nur private Unternehmen, die den Hausmüll der Leute abholen, die dafür zahlen. Doch das können sich viele nicht leisten, deshalb landet der Müll im See. Nur etwa 40% des Abfalls wird von der Müllabfuhr eingesammelt und auf einer Müllhalde entsorgt. Der Rest landet in Straßengräben, wo er beim nächsten Regenschauer davongespült wird. Auch die vielen kleinen Zuflüsse, aus denen der Viktoriasee gespeist wird, tragen Plastikmüll herbei. Und da ist noch ein Problem. Fisch ist für Millionen Menschen am Viktoriasee das Hauptnahrungsmittel. Nicht nur in Uganda, auch in Kenia und Tansania. Doch der Verzehr wird zum Risiko. Denn eine Untersuchung von Wissenschaftlern zeigt, dass Fische im Viktoriasee immer mehr Mikroplastik in sich tragen. Mitunter verschlucken die Tiere auch ganze Plastiktüten, die den Magen verstopfen und sie verenden lassen. Dazu kommt, sehr viele Leute am Viktoriasee leben vom Fischfang. Einer von ihnen ist Henry Kiemba. Er ist Fischer. Die Folgen des Plastikmülls im Viktoriasee spüren wir deutlich, erzählt Henry.
Wir haben früher den Fisch ganz nah am Ufer gefangen. Aber da die Leute den ganzen Müll reinwerfen, verheddern sich oft die Fische darin und verenden. Deshalb müssen wir jetzt viel weiter auf den See rausfahren zum Fischen.
Gesetze gegen Plastikmüll, die gibt es seit Jahren in mehreren ostafrikanischen Ländern, auch in Uganda. Plastiktüten sind hier offiziell verboten, doch es mangelt an der Umsetzung. Gerade deshalb will Agrey weiterkämpfen, mit Verstärkung. Auch wenn es teuer ist, sich Taucherausrüstungen auszuleihen. Eine eigene Ausrüstung können sich die meisten Taucher hier nicht leisten.
Ich versuche gerade, ein Team aufzubauen. Das sind dann keine Profitaucher wie ich, sondern Leute, die in ihrer Freizeit tauchen. Die müssen sich erst mal rantasten an das Mülltauchen. Also das wird einige Zeit brauchen.
So for this nature of work, you will really need to take time.
Im Fischerdorf Guda am Viktoriasee hat es sich rumgesprochen, dass ein Taucher im Wasser ist. Frauen, die am Ufer ihre Wäsche waschen, schauen ihm neugierig zu. Ebenso Fischer, die neben ihren Booten am Ufer sitzen. Kinder beobachten gespannt, was der Taucher macht und wo er hinschwimmt, bis er abtaucht und nur noch ein paar Luftblasen an der Wasseroberfläche zu sehen sind. Agrid Ravule kehrt zurück an Land und quetscht sich aus dem nassen Neoprenanzug. Er stellt seine Taucherflaschen ab. Für heute macht er Schluss. Agrid weiß, dass er allein den großen Viktoriasee nicht retten kann vor der Flut von Plastikmüll. Aber er ist glücklich darüber, einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, dass sein geliebter See eine Zukunft hat.
Der Mülltaucher vom Viktoriasee. Natürlich ist Müll nicht überall ein Problem, zumindest kein sichtbares. Gerade im Sommer, da locken die Fluten und dann wird getaucht und geschwommen, wenn das Wasser mitspielt. Und wenn die Psyche mitspielt. Manche Menschen können das nicht genießen, weil sie Angst haben. Thalassophobie ist das Stichwort. An dieser Angst vor dem Meer, da leiden schätzungsweise 2% der Bevölkerung. Jetzt im Sommer extrem unpraktisch. Matthias Finger hat sich das Phänomen für die Echtzeit angeschaut.
Ich habe so tendenziell Angst vor allen Gewässern, bei denen ich den Boden nicht sehen kann, beziehungsweise die ein entsprechendes Ausmaß haben. Das bedeutet in der Praxis, dass ich selbst in normalen Schwimmbecken, selbst wenn die nicht so tief sind, alleine durch deren Größe schon so ein mulmiges Gefühl beim Umherpaddeln bekomme und eher weniger entspannt darin rumschwimmen kann.
Erklärt mir YouTuber Jodarum. Schiff fahren kann er und aufs Meer hinausschauen auch. Nur wenn er selber komplett im Wasser ist, beginnen die Probleme.
Diese Phobie hat sich irgendwie entwickelt, ohne dass es dafür rückblickend betrachtet einen wirklichen Auslöser oder ausschlaggebenden Grund gab. Und es hat mich einfach dazu gezwungen, mich Stück für Stück von meiner Schwimmleidenschaft abzuwenden.
Sagt Jodarum tapfer. Dabei war er früher mal Rettungsschwimmer. Ich könnte mir so ein Leben ohne Schwimmen im See nur schwer vorstellen. Das ist doch so eine Art Mini-Urlaub. Dabei ist Angst ja eine normale Reaktion. Sie bewahrt uns vor riskantem Handeln. Und eine erhöhte Alarmbereitschaft lässt uns schneller reagieren.
Ich war in jungen Jahren in einem Schwimmbad irgendwo in Thüringen und da war das Wasser in der Mitte sehr, sehr dunkel, weil man nichts gesehen hat unten und man dachte, da kommt gleich was, was einen runterzerrt.
Das ist da, glaube ich, eher so die Angst, was man aus Büchern, dystopischen Romanen, Filmen, wie auch immer kennt, irgendwelche Unterwasserwesen, die riesig sind und Marianengraben zum Beispiel.
Also da würdest du nicht gern drüber schwimmen?
Ja, nicht unbedingt.
Einen 11 Kilometer tiefen Abgrund finde ich auch bedrohlich. Und an den Außenseiten von steil abfallenden Riffen schnorchle ich ebenfalls schnell vorbei. Vielleicht habe ich ja zu viele Horrorfilme gesehen, die Urängste triggern. In letzter Zeit sind Filme über den riesigen Urhai Megalodon, die Meeresechse Godzilla und Haie in der Seine herausgekommen. Passenderweise, in der soll ja geschwommen werden, bei den anstehenden Olympischen Wettbewerben in Paris.
Frau Bürgermeisterin, dieser Hai hat schon getötet.
Ich bitte Sie. Das ist natürlich sehr bedauerlich.
Aber Madame, wenn wir nichts unternehmen...
Oh nein, nein. Hey, ich verbitte mir Andeutungen dieser Art. Dann rede ich Klartext mit Ihnen. Wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann könnte es sein, dass Ihre PR-Aktion zu einem Blutbad wird.
Auf dem Sofa setzen wir uns freiwillig dem Grusel aus, der uns dann im offenen Gewässer verfolgt. Gibt es diese 2-Meter-Welse wirklich, die kleine Hunde verschlucken? Und warum werde ich unruhig, wenn ich unter Wasserpflanzen streife? Eine echte Phobie wird daraus, wenn es mein Leben schwer beeinträchtigt.
Typisch sind die ganzen Symptome der Kampffluchtreaktion, also feuchte Finger, Magenschmerzen, klar, die Verdauung wird runtergefahren, die Wahrnehmung verändert sich, Alarmiertheit, die sehr, sehr anstrengend ist, also es kann mit sehr, sehr viel Stress verbunden sein, die wiederum hat ja auch wieder Konsequenzen für Körper und Geist.
Erklärt Therapeut Carsten Noack, das überschaubare Risiko des Schwimmens wird bei der Thalassophobie als Bedrohung wahrgenommen. Rational kann YouTuber Jodarum nichts gegen seine pathologische Angst ausrichten.
Ich komme da immer wieder an den Punkt, wo mich meine Ängste einfach überkommen. Ich kann mir noch so oft sagen, nein, da ist nichts unter mir, alles gut. Nur um dann für eine Millisekunde zu denken, okay, aber was, wenn da doch was ist? Und das war's. Und dann macht sich Panik breit.
Wir sind nun mal Landsäugetiere. Wasser ist nicht unser natürliches Habitat. Therapeut Noack behandelt Phobien erfolgreich mit Hypnose und würde fragen:
Was ist die positive Absicht, die dahinter steckt? Was bezweckt das Unbewusste damit, dass es davor schützt? Es kann ja auch was damit zu tun haben, dass Menschen irgendwann was Traumatisches erlebt haben. Naja, dann ist es relativ klar, dann geht es darum, dieses Erlebnis neu einzusortieren.
Soweit ist Jodarum noch nicht. Dafür hat er sich selber genötigt, das Computergame Subnautica zu spielen und eine Unterwasserwelt zu erkunden.
Ich musste alles extrem langsam und vorsichtig und bedacht angehen. Mich immer wieder umschauen, mich vergewissern, wo ich bin und was ich als nächstes tun wollte, was mich beim Spielen sehr gestört hat. Ich konnte durch Subnautica aber meine Ängste etwas mehr erforschen und konnte mich in einem sicheren Umfeld meinen Ängsten stellen, was auf jeden Fall eine Erfahrung wert gewesen ist.
Schau mal an, Computer können doch nicht alles, aber zumindest helfen sie ein bisschen, um gegen die Angst vor dem Meer vorzugehen. Weiter geht es mit unseren Geschichten rund ums Wasser, rund um Dinge, die es ohne Wasser nicht geben würde. Austern zum Beispiel. Austern zu essen, habe ich mir erzählen lassen, kann eine sehr sinnliche Erfahrung sein. Und angeblich schmecken Austern wie das Meer. Ich habe vor einer ganzen Weile mit Andreas Ammer über Austern gesprochen und wollte als erstes wissen, ob er als Autor eines ganzen Buches über Austern, als erklärter Austernexperte, schon eine geschlürft hat zum Frühstück.
Oh, leider nein. Austernessen ist ja doch etwas Besonderes. Also man macht es nicht jeden Tag. Also heutzutage, früher war das ein Arme-Leute-Essen. Armut und Austern gehen immer zusammen, hat Dickens gesagt, als er in die Straßen von London schaute. Damals im 19. Jahrhundert haben nur die Ärmsten der Armen täglich und andauernd Austern essen müssen. Für uns ist ja heute etwas ganz Besonderes geworden.
Was macht denn die Auster für uns oder für Sie so verführerisch?
Erstens, ganz banal, schmeckt sie mir. Das kann man nur ganz hedonistisch einmal sagen. Ich esse gerne Austern, weil sie mir gut schmecken, weil ich diesen frischen Geschmack nach Ozean gerne mag und weil ich dieses Gefühl auch mag, dieses zweifelhafte Gefühl, dass ich jetzt hier etwas Lebendiges esse. Es kann jetzt irgendwie etwas komisch klingen, aber es ist natürlich etwas, was uns an den Urgrund des Menschen zurückführt. Also der Mensch hat Fangzähne, der Mensch ist eigentlich dazu geboren, Tiere zu fressen und nur im Fall der Auster hat er das nicht so industriell weggelagert, also dass ein Metzger oder sonst jemand das Tier, wenn wir nicht Veganer sind, für uns tötet, sondern da müssen es wir noch selbst machen. Das finde ich eine heilige Pflicht eigentlich auch, dass man ab und zu seine Beute selbst erlegt.
Jede Auster trinkt, so will ich das mal nennen, bevor sie auf dem Teller landet, bis zu 240 Liter Meerwasser am Tag. Dieses Wasser wird durch ihren Körper gespült, filtert dabei Plankton und alles heraus, was ihr schmeckt. Welche Rolle spielt denn das Wasser, dieses ewige Umspültsein beim Geschmack?
Das schmecken wir, wenn wir die Auster essen, weil die Auster hat das Wasser noch in sich. Sie hat es schön sauber gemacht, dieses zweite Wasser, was entsteht, wenn man eine Auster geöffnet hat, was dann da herausfließt, das quasi ihr Blut ist, schmeckt besonders gut. Und ich glaube ja, wenn man so ein bisschen mystisch denken will, dass wir da, so wie wir gerne ins Wasser gehen und auch aufs Wasser sehen, immer irgendwie angerührt werden, wenn wir hier dieses ozeanische Wasser, aus dem wir stammen, als Lebewesen in uns spüren. Ich glaube, das macht etwas mit uns.
Herr Ammer, vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was so sinnlich bei Ihnen passiert, wenn Sie eine Auster verzehren.
Sagen wir mal, eine Auster isst man nicht so, wie man einen Burger isst. Man isst eine Auster nie beiläufig, sondern man hat sie vor sich liegen und schaut sie an, quasi respektvoll. Man überlegt sich, was man jetzt da gleich tun wird. Man nimmt sie dann vielleicht in den Mund. Im Verzehr der Auster ist dieses Ritual einzig noch im Luxusrestaurant aufgehoben, dass ein Lebewesen das andere wirklich bei lebendigem Leib verschlingt. Also so wie es in der Steppe dauernd passiert, wie es irgendwie mit allen fleischfressenden Tieren dauernd passiert. Also dieser Akt, der ist ganz, ganz einzigartig und, wie wir alle wissen und wie ja auch genügend bekannt ist, hat er natürlich durchaus etwas Erotisches.
Inwiefern ist es denn ein Sexualobjekt?
Es hängt mit der Konsistenz zusammen. Es hängt damit zusammen, dass man diesem Wesen sehr aphrodisierende Wirkungen zuschreibt. Sie wird schon immer von Casanova bis Immanuel Kant als eins der erotischsten Speisen beschrieben. Und dann gibt es in New Orleans diese berühmten Oyster Dancers, also Frauen, die als Austernkörper vor den Männern tanzen. Also es gibt eine ganze Kulturindustrie der erotischen Aufladung dieses kleinen Wesens. Ist ja eigentlich nicht sehr hübsch, ist eine Auster, hat nur nichts Anziehendes eigentlich an sich.
Sie haben schon ein bisschen was erzählt über diesen besonderen Moment, wenn man die Auster ausschlürft. Wobei man ja sagen muss, das ist nicht der Anfang des Austernessens, dieses Schlürfen, sondern eigentlich der Höhepunkt. Es geht nämlich neben dem Essen oder neben dem Geschmack ja auch darum, diese Muschel erstmal zu öffnen. Da muss ein Muskel durchschnitten werden. Die Auster wehrt sich mit ganzer Kraft dagegen, geöffnet zu werden. Was fasziniert Sie an diesem Kraftakt?
Dieser Kraftakt ist ja sozusagen schon die ganze Zubereitung. Anders als andere Gerichte, Fleisch, Salat, muss eine Auster nicht weiter zubereitet werden. Sie liegt schon perfekt auf unserem Teller. Man kann einen Geschmack der Auster eigentlich nicht mehr verbessern. Auch Spitzenköche machen es ganz, ganz dezent nur, dass sie nur irgendwie ganz wenig, vielleicht mal irgendwie Vinaigrette dazu tun. Es gibt in Amerika die Art, Austern zu überbacken. Das ist aber eher sozusagen, um ihren Geschmack wegzunehmen. Und das ist, obwohl die Auster irgendwie in der Spitzenküche heimisch ist, also man kriegt es selten im Wirtshaus nebenan, sondern nur in großen, teuren Restaurants oder spezialisierten Bars, also etwas Besonderes ist, wird sie auch in 3-Sterne-Restaurants eigentlich nur als Auster mit ganz, ganz wenigen Zutaten serviert.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass der Verzehr der ersten Auster so etwas wie ein Initiationsritual ist.
Fast alle Menschen, die eine Auster essen und Auster mögen, können sich an ihre erste Auster erinnern. Das ist ein heiliger Moment in einem Leben, der meistens etwas mit Erwachsenwerden, mit Adoleszenz zu tun hat. Anthony Bourdain, der große amerikanische Fernsehkoch, beschreibt in seiner Biografie den Moment des Essens seiner ersten Auster. Das sei der wichtigste Moment in seinem Leben gewesen. Er sei in diesem Moment auf einem kleinen französischen Kutter erwachsen geworden, als er unter den skeptischen Blicken seiner Eltern diese erste Auster geschlürft hat. Er schreibt dann, nichts kam diesem Moment jemals in meinem Leben nahe. Nicht der erste Sex, nicht die ersten Drogen, nicht die erste Fernsehsendung. Nichts hat die erste Auster toppen können in seinem Leben.
Sie haben es schon kurz angedeutet, was die Auster früher war, was sie heute ist. Vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen. Seit wann gibt es Austern und wann waren sie besonders beliebt als Speisemittel?
Ja, Austern gibt es schon sehr, 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 sehr viel länger als alles, was Mensch ist und Mensch bedeutet. Auch sehr, sehr viel länger als die meisten Tiere überhaupt. Austern, obwohl man immer denkt, sie seien so zärtlich, sind die widerstandsfähigsten Wesen überhaupt. Also die Katastrophen, die die Saurier und alle anderen Lebewesen nicht überlebt haben, haben die Austern ganz einfach weggesteckt. Also die haben alle Kometeneinschläge, alle Eiszeiten, alle Hitzezeiten einfach überlebt. Und sie werden sicher auch den Menschen, wenn er den Planeten endlich zerstört hat, überleben. Und die ersten Menschen haben wahrscheinlich Austern gegessen. Man sieht es, die ersten Ausgrabungen, die es gibt, wenn ein Skelett irgendwo gefunden wird, ein neues, ältestes Menschenskelett, liegen daneben immer Austern. Weil die ersten Menschen haben sich an Ufern angesiedelt und haben da aus den Wassern die Austern gegessen. Es war sozusagen das erste Sesshaftwerdungsding immer. Irgendwann ans Ufer gehen, Austern essen.
Und Sie glauben, dass die Auster uns unter Umständen überdauern wird?
Auf jeden Fall. Also sie ist so widerstandsfähig, sie kann sich so anpassen. Es gibt keine mir vorstellbare Art, wieso eine Auster untergehen soll.
Andreas Ammer hat das Buch Austern, ein Porträt geschrieben. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Und so faszinierend sich das auch alles anhört. Herr Ammer, mich haben Sie nicht überzeugt. Das ist nichts für mich, aber vielleicht gut für Sie. Bleibt mehr für Sie übrig. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sonne, Sommer, eine Echtzeit in Sachen Wasser. Und jetzt endlich gehen wir ganz unbeschwert baden. Die große Frage ist nur, mit oder ohne Textilstrand oder FKK? Angezogen oder Nackedei? Eine Grundsatzfrage und irgendwie auch ein Ost-West-Ding. Ulrike Jährling ist für uns auf Stimmenfang gegangen.
Nackig? Es ist einfach viel frischer. Mit Bikini ist es irgendwie angezogener. Nicht so unmittelbar und nicht so dicht.
Wenn ich ins Wasser will, dann will ich ins Wasser und dann wird alles vom Leibe gerissen. Also wenn man niemanden in Verlegenheit bringt.
Ich habe keine nassen Bikinis, die irgendwo in der Ecke liegen und runtertropfen.
Kein Mensch hat auf Hiddensee eine Badehose angehabt. Die wunderten sich, wenn da plötzlich mal jemand mit einer Badehose auftauchte. Haben sich verstanden, weil das unnatürlich war. Und weil, ja, Blasenentzündung hat, weiß ich.
Na, da bin ich ein gebranntes Kind. Ich musste mit meinen Eltern immer in den Ostseeurlaub an den FKK-Strand gehen.
Ich im Bikini und ich am FKK.
Ich fand es doof, mich nackt auszuziehen. Weiß ich nicht. Ich fand es einfach blöd.
DDR-Zeit, da ganz anderes Zeit. Und ich gesehen Leute nackig und, hä, was ist denn los hier? Verrückte Leute.
Also ich bin an der Ostsee groß geworden und FKK war Gang und Gäbe. Also wir kannten ehrlich gesagt gar nichts anderes. Und als ich dann so in der Pubertät angefangen habe, auch ein Bikini zu tragen, war das total irritierend, weil es wurde so kalt. Wenn dann der Wind so kommt, dann friert man einfach mit Bikini. Und das hat sich mir nie erklärt, wie man dann mit nassen Badesachen am Strand sitzen kann.
Ob ich ein passionierter Nacktbader bin, muss ich mit Ja beantworten.
Alles zu seiner Zeit, kann ich nur sagen. Ich ziehe mich gerne aus, aber nicht vor allen am Badesee. Übrigens, schwimmen und baden nackt geht noch. Was ich unzumutbar finde, ist die Konversation danach gemeinsam auf dem Badesteg. Alle nackt, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ich finde es besser, man zieht sich dann an, dann kann man sich auf die Gedanken konzentrieren.
Naja, dieses Gefühl der Scham hat sich ja gar nicht entwickelt. Also dadurch, dass es so selbstverständlich war. Wir waren alle nackig, meine Schulkameraden, alles, das war normal. Wir haben sogar nackig Volleyball mit unseren Lehrern am Strand gespielt und das hatte gar nichts Eigenartiges oder Befremdliches. Heutzutage, ja, so denkt man, oh, das ist aber komisch, aber das war nicht komisch.
Und neulich war ich in der Schwimmhalle, habe mich geduscht und man duscht ja nicht mit Badehose, die hing dann da irgendwo. Nach dem Duschen ging ich ins Bad und ich wunderte mich, dass alle Blicke zu mir kamen. Bis ich merkte, ach so.
Ich habe auch nicht gern nackt gebadet. Das war mir immer so ein bisschen befremdlich, zwischen meinen nackten Eltern zu sitzen mit 12. Und wenn wir jetzt an den See gehen, dann ist mir das schon klar mit diesem Ost und West und nackt und nicht nackt und dass die Leute damit irgendwie ihre Freiheit verteidigen mit diesem Nacktgebade. Aber mich stört das inzwischen, die ganzen Nackigen, die am See rumliegen.
Aber der Strand zum Beispiel, an dem ich aufgewachsen bin, ist jetzt ein Textilstrand. Und ich überlege jedes Mal, gehe ich jetzt trotzdem nackig rein, als Platzhirschin sozusagen. Und dann ziehe ich mir meistens eine Hose an und ärgere mich. Also ich ärgere mich, dass ich es tue. Ich ärgere mich, dass andere Leute den Strand okkupiert haben.
Ich meide auch die Textilstrände. Ich habe eigentlich gar keine Lust, mit Bikini baden zu gehen. Eher bleibe ich mit dem T-Shirt am Strand sitzen. Und dann finde ich es auch, wenn ich nackt reingehe, ist es auch ein Statement heutzutage.
Alle meine Ostfreunde gehen selbstverständlich nackt baden und sitzen auch nackt und diskutieren und fühlen sich dadurch nicht besonders eingeschränkt. Bei den Westfreunden gibt es so eine und solche.
Also wenn ich jetzt alleine irgendwo wäre und da ist niemand und ich will ins Wasser gehen, habe keine Badehose, würde ich da auch reingehen. Ich muss jetzt nicht im Wasser die Badehose anhaben, um mich irgendwie sicher zu fühlen.
Ich glaube, das Problem ist nur der Weg ins Wasser. Denn drin, dann, wer liebt denn diese Freiheit nicht?
Im Prinzenbad in Berlin gibt es ja einmal im Jahr so ein Fest von der LGBTQ-Community. Und dazu werden dann so pinke Flamingos aufgeblasen und die werden dann da schwimmen gelassen. Und im vergangenen Jahr habe ich dann ein tolles Bild gesehen. Da lag nämlich auf einem so einem Flamingo ein junges Mädchen in so einem Burkini und neben ihr eine Frau, die nicht besonders viel anhatte. Und die beiden hatten einen Riesenspaß zusammen. Und ich habe gedacht, na guck mal, es geht doch.
Natürlich geht es, man muss halt nur wollen. Ein Thema, vier Facetten, diese Echtzeit in Sachen Wasser ist vorbei. Man kann aber noch viele andere Ausgaben von uns hören. In der Deutschlandfunk-App zum Beispiel, da findet man uns. Immer interessante Geschichten zu jeweils einem Thema. Und im Radio gibt's uns auch jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst, ja?